Ja, es war mal wieder eine von diesen typischen Treppenhausbegegnungen, also typisch, vielleicht auch nicht unbedingt. Ich traf Erdal, einen meiner liebsten Nachbarn, und wie so häufig dann die klassische Frage: Wie geht's denn so? Was treibt dich gerade um? Und dann kam so diese ganz entspannte Antwort: Wieder besser. Woraufhin ich dann fragte: Boah, was los? Was ist passiert? Was ist wieder? Ja, und dann kriegte ich eine Geschichte von Erdal, die mit einem relativ spontan entdeckten Krebsleiden zu tun hatte. Und wir standen im Treppenhaus, diesmal ein bisschen länger, weil ich natürlich neugierig nachfragte, nicht mitbekommen hatte, was ist da eigentlich alles passiert in der Wohnung unter mir, so viel sei verraten. Ja, und aus dem Gespräch heraus ergaben sich dann weitere Situationen, und ich hörte Erdal zu, und am Ende stellte ich die Frage: Hast du Lust, im Podcast darüber zu sprechen? Und es kam die spontane Antwort: Ja. Ja, nun ist Erdal halt hier, und wir nutzen diese wunderbare Chance, mit Erdal darüber zu sprechen, wie es ihm heute geht und was ihm vor einiger Zeit passierte.
Wenn heute schon Morgen wäre.
Wenn heute schon Morgen wäre 2.0, Folge 4 zum zweiten Megatrend Gesundheit. Gesundheit und plötzlich ist alles anders.
Irgendjemand ist jetzt eingefroren.
Nee, ich bin noch da.
Du bist noch da. Du hast dich nur nicht mehr bewegt. Okay,
Ich habe
ja, wie
mich nur nicht mehr
schön.
bewegt.
Genau, ich dachte, du sagst jetzt noch Hallo.
Ach so, ja, ich dachte, ihr sagt zuerst Hallo. Das Hallo aus der größeren Runde. Dann sagen wir gemeinschaftlich Hallo.
Hallo, genau. Hallo, Erdal. Schön, dass du da bist, dass du uns hier Rede und Antwort stehst. Genau, Megatrend Gesundheit, und plötzlich ist irgendwie alles anders im Leben. Bevor wir da jetzt so richtig hart einsteigen, lass uns doch einfach erstmal so ein bisschen dich in so eine kleine Vorstellungsrunde bringen. Das ist früher mit Christian immer so gemacht, um eine Idee davon zu bekommen, wen haben wir eigentlich so hier. Das habe ich mal gelernt, das mache ich heute. Und was ist so dazwischen passiert? Ich weiß, du könntest da jetzt wahnsinnig viel darüber erzählen. Fass dich ein bisschen kurz.
Okay. Ja, also mein Name ist Erdal. Ich bin 52 Jahre alt, wohne seit meiner Geburt hier im Stadtteil Großborstel. Also ich bin nie weggezogen, mich hat es nie woanders hingetrieben. Hab hier mein Abi um die Ecke gemacht, hab nach dem Abi Chemie studiert, was ich kurz vorm Diplom erfolgreich abgebrochen habe, und bin dann irgendwann in der Versicherungs- und Finanzbranche gelandet und hab beruflich sozusagen mit Absicherungen, mit Gesundheitsthematiken, mit Risiken im Allgemeinen zu tun und versichere Leute, mache mit denen deren Finanzplanung, und seit ein paar Jahren bin ich selber noch Speaker. Das heißt, ich trete vor anderen Leuten auf und teile mein Wissen zu ganz vielen Themen. Auch um das Thema Gesundheit geht es da schwerpunktmäßig. So, heute geht es mir ganz gut. Ich war beim Sport, bin früh aufgestanden. Wir haben unseren Jetlag aus dem Urlaub mitgenommen. Wir waren 6 Stunden weiter vorne. Das heißt, bei uns geht der Tag aktuell um 4:30 Uhr los. 20 Uhr gehe ich ins Bett. Also von daher ist es jetzt ja schon 20 nach 6. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, damit ich früh ins Bett komme. Ja, und eigentlich geht es mir ganz gut wieder. Es waren herausfordernde Zeiten die letzten Monate. Das war hart, mental sehr hart. Aber darüber werden wir, glaube ich, detailliert gleich nochmal sprechen.
Da gehen wir gleich rein. Genau. Erste Check-in-Frage hast du schon drin. Also, wie geht's? Anna, wie geht's dir?
Ja, mir geht es wie immer gut, wenn wir einen Podcast aufnehmen. Eh klar. Ich glaube, auch das letzte Mal habe ich schon von der Frühlingsatmosphäre da draußen geschwärmt. Das tue ich jetzt gerne wieder. Also, ihr müsst euch vorstellen, ich bin heute Morgen noch sehr falsch angezogen, mit Wollmantel und dicker Hose aus dem Haus gegangen und kam jetzt gerade wieder schwitzend bei 18 Grad hier rein und dachte mir, ja, es ist jetzt wirklich Wärme und Frühling und der Kleiderschrank, die Klamotte darf sich so langsam auch dem anpassen. Ich finde es herrlich. Es ist noch hell draußen, die Vögel zwitschern. Ganz, ganz wunderbar. So geht's mir gerade. Frank, wie ist bei dir? Habt
Kälte.
ihr auch schon 18 Grad?
Offensichtlich ist es hier kälter. Also das mit dem falschen Anziehen teile ich. Also es war halt irgendwie, Hamburg zeigte sich heute Morgen oder heute Mittag irgendwie kurz sonnig. Und ich dachte, wenn ich jetzt irgendwie gleich rausgehe, meinen Besuch beim Zahnarzt mache, laufe ich noch so ein bisschen durch Plant und Blumen und bewege mich gleichzeitig auch so ein bisschen und merkte dann aber ganz deutlich, ich bin zu kalt angezogen. Also ich fror dann so ein bisschen beim Rumlaufen. Das war ein bisschen blöd, aber jetzt sitze ich hier, habe große Lust, bin neugierig auf diese Folge. Einfach ein bisschen auch mit Erdal zu quatschen, also mal unsere Quatschereien raus zu verlagern aus dem Treppenhaus, mal rein in die große, weite Welt. Also ich bin ja freudig. Lass es mich so beschreiben. Genau. Gibt es Grüße aus dem Gestern? Jemand was mitgebracht? Erda, du irgendwas mitgebracht, wo du sagst, irgendwie, das grüßt freundlich oder unfreundlich aus dem Gestern?
Naja, eher unfreundlich und bin froh, dass es hinter mir liegt. Also von daher in der Vergangenheit sich da so aufzuhalten, ist alles vergossene Milch. Da könnte man hadern und sich Gedanken machen, was ist mir da Schlimmes widerfahren? Aber das bringt eben relativ wenig für den Alltag. Und dementsprechend versuche ich, negative Sachen möglichst schnell abzuhaken, weiter nach vorne zu gucken, weil negative Sachen mir eher so den Tag verderben. Und meine Devise ist immer, wenn du einen schlechten Tag hast, den verlierst du und den hängt dir ja keiner wieder hinten dran. Also von daher muss man aus den Tagen das Beste daraus machen. Und einer meiner Lieblingssätze, Karl Valentin, zitiere ich da mal ganz gerne. Na, da sagte mal, ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Und das ist so eine meiner Devisen, versuch gut durch den Tag zu kommen, auch wenn mir Blödsinn oder Scheiße widerfährt, um es mal hart zu sagen.
Ja, danke dir.
Welch wunderschöne Haltung. Ich schaue hier in grinsende Gesichter. Damit triffst du natürlich genau das Pudels Kern bei Frank und mir, weil das ist eine Haltung, die wir auch sehr schätzen, sehr versuchen hier zu platzieren. Von daher vielen Dank jetzt schon in der Check-in-Runde. So ein schönes Zitat von dir.
Und ich finde, wir lassen stehen. Also
Ja, auf jeden
da
Fall. Ausrufezeichen hinten dran.
So einen philosophischen Einstieg hatten wir noch nie.
Richtig. Wir können es nur ruinieren. Von daher springen wir doch direkt ins Thema.
Machen wir. Machst du? Mach ich?
Naja, ihr habt ja den Spannungsbogen durch eure Treppenhausbegegnung, die ihr geschildert habt im Intro, schon so hochgehangen und hochgespannt, dass ich natürlich jetzt auch, Erdal, ich kenne ein bisschen über Frank natürlich auch deine Geschichte, aber ich mich jetzt auch in die Lage einer Zuhörerin oder eines Zuhörers gerade versetze und mir überlege, ja, aber was ist dir denn widerfahren die letzten Wochen und Monate?
Ja, dann lege ich mal los.
Ja, leg mal los.
Ja, also letztes Jahr war kein gutes Jahr. Also ich habe geheiratet, was aber nicht der Grund ist, dass das letzte Jahr nicht gut war. Und am Tag der Hochzeit ist meine Frau krank geworden, die hat eine Kehlkopfentzündung, hat Fieber bekommen. Und ja, wir haben die Hochzeitsreise abgesagt, die geplant war. Wir wollten zu meinen Verwandten, am Namen erkennt man es vielleicht, bin zwar Hamburger Jung, aber meine Eltern kommen aus der Türkei, das heißt, wir wollten meine Verwandten in der Türkei eigentlich überraschen, einfach mal aufschlagen. Die haben wir ja 2015 das letzte Mal gesehen. Und ja, die Hochzeitsreise wurde abgesagt. Ich hatte mir sozusagen die gesamte Woche freigeschaufelt und dachte, puh, was machst du denn jetzt? Ach, geh doch mal wieder zur Vorsorge. So, da war ich 2 Jahre davor das letzte Mal, habe mir dann einen Termin geben lassen, zum Glück in derselben Woche und bin dahin entspannt wie immer, weil was soll denn sein? Also man muss dazu wissen, ich mache nahezu jeden Tag Sport, ich ernähre mich mehr oder weniger vegetarisch, ich rauche nicht, ich sauf nicht, also ich bin keine Risikogruppe im Großen und Ganzen für irgendwelche bösen, bösen Erkrankungen. Also gehe ich da vollkommen tiefenentspannt hin und dann war das auch ein ganz toller Termin. Ach, die Leber, keine Fettleber, ach, ist das toll und die Niere ist ja super und die Milz und ja, und was dann eben passiert, na, Männer nennen es die große Hafenrundfahrt, dann wird eben diese Tastuntersuchung der Prostata gemacht. Und dann sagt mein Arzt, den ich vom Sport auch kenne und der schon über 70 ist und ein super erfahrener Urologe ist, der sagt dann eben, oh, da taste ich was. Und dann denke ich, ach, sag mal, Christian, was willst du denn da tasten? Ich rauche nicht, ich sauf nicht, ich mache Sport, ich bin 51, ich bin nicht die Zielgruppe für das, was du mir da gerade erzählen möchtest. Und dann sagt er, oh, wir gucken uns mal den PSA-Wert an. Der wird dann immer bestimmt bei mir. Und der hatte sich verdoppelt von 1 auf 2,05 oder 2,14 innerhalb von 2 Jahren. So, ne? Du kennst dich so ein bisschen aus. Man sagt ja mal, unter 4 ist entspannt, da passiert nichts. Aber was der gemacht hat, er hat eben noch diesen Quotienten gemessen zwischen freiem PSA und Gesamt-PSA und der war ungünstig. So, und dann sagte er, Mensch, MRT. Und dann war ich immer noch entspannt und dachte, ach, eine Verkalkung oder das ist irgendwie was Gutartiges. Und dann kam eben beim MRT raus, okay, da ist was. Und daraufhin folgte dann 2, 3 Wochen später die Biopsie und dann kam raus Krebs. So. War ich noch vollkommen entspannt, weil die Biopsie eben ergeben hat, dass es ein sogenannter Haustierkrebs ist. Das heißt, das ist die niedrigste Krebsstufe, die überhaupt behandelt wird. Dann habe ich ihn gefragt, was machen wir denn damit? Und dann sagt er, ja, das muss raus. So, die Nebenwirkungen so einer OP sind eben, ja, das ist einmal das Thema Inkontinenz, das heißt, man verliert dann eben unkontrolliert Urin. Das ist massiver Verlust an Lebensqualität, würde ich sagen. Und das Zweite wäre dann eben als direkte Folge der OP, das ist eine erektile Dysfunktion. Bildlich besprochen, man kann mit dem Ding nachher keinen gefrorenen Acker mehr pflügen. Also das ist sozusagen, das sind so die beiden Sachen, vor dem man erstmal am meisten Angst hat, weil der Krebs an sich war ja, ne, wie mein Arzt mir gesagt hat, ja nicht tödlich, also daran wirst du nicht sterben. So, das war so die Aussage. Dann habe ich mich hier operieren lassen. Großes Glück, eine der besten Kliniken weltweit ist hier im Nachbarstadtteil. Das ist die Martini-Klinik. Da bin ich dann mit dem Rollkoffer zu Fuß hin und habe mich da dann einweisen lassen und war eigentlich vollkommen entspannt, weil ich dachte, okay, das mit der Inkontinenz, ich bin sportlich, das kriegen wir hin, meine körperliche Konstitution ist gut, ich bin jung und das mit den Nerven wird auch irgendwie, weil ist ja dieser Haustierkrebs. Ja, und dann kam es alles ganz anders. Dann wurde ich operiert und am Abend kam er dann eben an und sagte, nee, nee, nix Haustierkrebs. Das heißt, der Gleason-Score war wesentlich höher. Dann war das sehr randständig. Das heißt, von den Nerven, die für die Erektion zuständig sind, musste er einen Teil wegnehmen. Das hat mich dann erstmal ziemlich geschockt. Und dann am Ende der Woche kam dann auch schon der pathologische Befund, sehr früh. Und da kam dann noch eine Metastase bei raus, eine Lymphknotenmetastase. Und dieser Lymphknoten saß direkt auf der Prostata, was nicht so gut ist, weil er da normalerweise nicht sitzt und war dann eben so eine Sollbruchstelle und da ist er dann eben reingewachsen. Und somit bin ich vom Haustierkrebs hochgewandert zum Raubtierkrebs, bin sozusagen, habe alle Zwischenstufen übersprungen und dann war es ein Hochrisikokrebs. So. Und die Prognose ist dann irgendwie nicht so gut und bei diesen Hochrisikotumoren und diese Metastase war einfach und dieser Lymphknoten, die waren sehr ungewöhnlich. Ich habe dann mehrere richtig gute Ärzte gefragt, was bedeutet das für die Prognose? Und alle haben dann gesagt, ja, puh, das können wir dir gar nicht sagen. Und dieses Maß an Ungewissheit, ich bin also meines Erachtens relativ stressresilient, das hat dazu geführt, dass ich dann natürlich meinem alten Muster folge, was mir im Leben normalerweise total weiterhilft. Informiere dich maximal, geh am besten vorbereitet in jede Situation. Bei Krebserkrankungen habe ich festgestellt, dass das keine gute Therapie und keine gute Variante damit umzugehen, weil man einfach ganz, ganz viel schrecklichen Blödsinn liest. Und ich habe eben in der Anschlussheilbehandlung, wo ich dann war, Menschen getroffen, die ich um diese Strategie, die die gefahren haben, total beneidet habe. Es gibt sozusagen so einen Indikator für die Aggressivität des Krebses, Gleason-Score nennt sich der, und ich wusste natürlich meinen und habe ich immer meine Nachbarn gefragt. Ich war in einer Anschlussheilbehandlungs Therapiezentrum, wo sozusagen nur Leute waren, die solche Themen hatten. Also das heißt, also jeder hatte nahezu das gleiche Thema. Und dann fragt man eben, so welchen Gleason-Score hast du denn? Und einige haben gesagt, das kann ich dir gar nicht sagen, du. Und da war ich so erstaunt, das wäre so, als wenn ich irgendjemand fragen würde, sag mal, welche Farbe hat mein Auto, ne? Also das wäre in meiner Welt, ist das so ungefähr dieses Niveau. Und ich habe die so bewundert für dieses, och, die Ärzte machen schon irgendwie, das passt schon irgendwie, ich mache mir da gar keinen Kopf drum. Und meine Strategie, die mir sonst im Leben ja so maximal weitergeholfen hat, sei maximal vorbereitet und immer gut drauf und informier dich, damit du in jeder Situation genug Know-how hast, um aus der Situation rauszukommen. Das fällt dir dann auf einmal komplett auf die Füße. Und das hat eine Weile gedauert, und zwar 6 Wochen, bis ich das erste Mal wieder Sicherheit bekommen habe, weil dann der erste Nachsorgetermin, der erste PSA-Wert gut war und seitdem entspanne ich mich zusehends. Nächste Woche ist der nächste Nachsorgetermin, die Anspannung steigt, merke ich gar nicht so im Alltag, aber ich merke immer, dass mein Schlaf schlechter wird und ich Blödsinn träume. Also unterbewusst passiert dann noch was, aber ich versuche es eben maximal wegzuschieben. So, das ist mal so der kurze Abriss dessen, was letztes Jahr passiert ist. Es ist sehr disruptiv. Man hat am Anfang sehr viele Vernichtungsgedanken, obwohl rein logisch sich ja eigentlich nicht wirklich was geändert hat. Also es wird euch nicht überraschen, aber keiner von uns dreien wird aus der Nummer hier lebend rauskommen. Also wir werden alle irgendwann sterben und das wissen wir natürlich die ganze Zeit. Und nur weil jetzt irgendwas um die Ecke kommt und winkt und sagt, du, das könnte ich sein, woran du stirbst, ändert sich ja eigentlich am Ende ja nichts. Am Ende sind wir alle Madenfutter, wie ich immer sage. Und trotzdem löst es was in einem aus. Ne? Das löst Ängste aus, obwohl ja Frank genauso weiß, der wird kein 150. Ne? Und auch Anna, ich muss dich enttäuschen, auch bei dir wird es nichts. Ne? Also von daher, dieses unkonkrete Todesrisiko oder wird auf einmal etwas konkreter und auf einmal ändert sich in der Wahrnehmung irgendwie was. Und das ist schon schräg.
Erstmal dank dir, also für diese wahnsinnig offene, klare Schilderung einfach auch deiner Story, deiner Geschichte, deiner Situation. Und ich kann nicht anders, Erda, ich muss einmal rein genau in diesen Punkt. Also, weil du einfach sagst, da hat sich für mich, ich weiß das alles und ich kenne dich ja mittlerweile auch ein bisschen. Da hat sich was von mir verändert im Rahmen meiner Sicherheit. Also das, was dich auszeichnet, also wirklich reinzugehen in die Situation, zu wissen, was erwartet dich, gut vorbereitet zu sein, hat sich ja maximal umgedreht in dem Moment.
Genau, also du hast wirklich einen Kontrollverlust. Ich bin totaler Kontrollfreak in allem, was ich mache. Zumindest in Bereichen, die mir wichtig sind, habe ich prinzipiell die Kontrolle und auf einmal hast du einen kompletten Kontrollverlust. Das macht einen erstmal, wenn man so mental ausgestattet ist, ja, also ich bin kein Abenteurer, total fertig. Ne? Also, weil der Deal mit meinem Körper war ja, ich behandle dich pfleglich, du brauchst keinen Scheiß. So, und dann kriegst du da so eine einseitige Willenserklärung, Kündigung genannt und die wird dir nicht mal zugestellt. Und am Ende stehst du dann da und denkst, wie, also aha, dass du erstmal am Anfang. Die Gedanken musst du aber möglichst schnell loswerden, weil sie ja nichts bringen. So, wieso ich? Was habe ich denn jetzt gemacht? Und ich habe es dann eben in die positive Schiene gebracht, weil ich gesagt habe, du hast nichts falsch gemacht, das ist jetzt einfach Schicksal. Aber die andere Variante wäre gewesen, wenn ich etwas falsch gemacht hätte, also ich nehme jetzt mal einen Raucher, ich rauche die ganze Zeit und kriege Lungenkrebs, dann kann ich mir einen Vorwurf machen, Mann, wieso hast du denn geraucht? Ne? Es gibt ja wenige Raucher, die dann sagen, boah, dafür hat sich's gelohnt, ne? So, das ist ja ein Satz, der nicht fällt. So, und dementsprechend kann ich für mich einfach mich auf die Position zurückziehen und sagen, ich habe nichts falsch gemacht. Und das entspannt einen, weil man dann sozusagen diese Fehlersuche und diese Schuldsuche einfach sein lassen kann, ne?
Und trotzdem könnte ich mir vorstellen, ist es in diesem ersten Moment und wahrscheinlich auch die Tage danach ein hilfreiches Ventil, genau diese Fragen oder diese Schuldzuweisungen zu äußern. Und in so einer Situation ist man ja als Betroffener nicht nur alleine. Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, es gab in der Situation natürlich nicht nur dich, sondern du hast vorhin schon deine Frau erwähnt. Daher auch mal die Frage in dein Umfeld geschaut, was hast du denn da an Reaktionen erlebt und wie fand vielleicht auch das Thema Sicherheit und Unsicherheit da statt?
Also, ich muss dazu mal so ein bisschen ausholen, weil mein Umfeld etwas anders reagiert hat als andere Umfelder, so was ich so mitkriege. Ich bin so in einer Prostatakrebsgruppe, weil das macht man dann, ne? Man geht auf Facebook und sucht sich eine Gruppe raus, die ist auch sehr hilfreich. Und da schildern eben ganz, ganz viele, dass sich das Umfeld zurückzieht, dass Leute Probleme haben, damit umzugehen und dann lieber meiden, so weil, ne? Und auch ganz viele sehr mitleidig sind und Mitleid ist genau das, was man nicht haben möchte eigentlich. Also ich möchte nicht, oh, du armes Kerlchen hören, sondern man möchte, hat Mitteilungsbedürfnis, man möchte auch mal drüber reden, man möchte aber auch mal, wenn man so einen doofen Tag hat, ich nenne sie immer meine Gehtage, also googeln und grübeln nenne ich sie, ne? Also deswegen Gehtage, weil man ab und zu mal so ein Abschmierer hat. Das war am Anfang, als ich diese Unsicherheit hatte, sehr, sehr viel, das wurde dann immer weniger und jetzt habe ich eigentlich gar keine mehr, so ganz, ganz selten, vielleicht einmal im Monat mal so einen halben Tag, wo es mir ein bisschen doof geht, wo ich dann mal morgens auch mit dem Gedanken Mist, Krebs aufwache, aber der Umgang mit mir und meinem Umfeld war so, dass ich von vornherein sehr offen damit kommuniziert habe, den Leuten auch gezeigt habe, hey, es ist okay, ihr könnt mich jederzeit fragen, redet mit mir darüber, es ist kein Thema, was ihr nicht ansprechen dürft, sondern oh, wenn ich ihn jetzt anspreche, dann ist er auf einmal schlecht drauf. Also Der Umgang mit dem Umfeld ist in der Situation wahnsinnig wichtig, weil die Leute ja auch unsicher sind, ne? Also, die sind alle so in meinem Alter, so Anfang 50. Der ein oder andere hat was mal gehabt vielleicht, aber regelmäßig sind es ja, so wie wir hier leben, die Leidensthemen der Eltern und Großeltern gewesen, die man mitgekriegt hat und nicht so im direkten Umfeld. Jetzt kommen die Einschläge eben langsam näher, die sind nicht mehr vor einem, sondern jetzt mittlerweile neben und auch hinter einem. Und die Menschen, das ist so meine Erfahrungswelt, können mit dieser Leitthematik Tod, Krankheit relativ schlecht umgehen, weil das eben nicht Alltag ist. In anderen Kulturen gehen die damit ein bisschen anders um. Da ist es mehr, wir haben es ja sehr outgesourced immer, was so Leid angeht, so Altersheim, ne? Da wird die Oma eben nicht zu Hause gepflegt, ne? Also in einigen Familien passiert das natürlich noch, aber so in der Gänze haben wir sehr viel outgesourced. Und je offener du damit umgehst, umso mehr Sicherheit gibst du deinen Freunden, deiner Familie, dass die normal mit dir umgehen. Weil nichts ist blöder, als wenn auf einmal alle anfangen, anders mit dir umzugehen, weil das verunsichert dich ja nochmal maximal, weil du dann immer nicht weißt, kann ich jetzt mit denen drüber reden? Finden die das jetzt doof? Ist denen das zu viel? Belaste ich die jetzt mit? Ne? Und ich habe ganz positive Erfahrungen gemacht, dass eben auch Freunde, mit denen wir uns schon seit Ewigkeiten verabreden wollten, mal zum Essen, sich dann, nachdem sie es erfahren haben, auch gemeldet haben, hey, das müssen wir jetzt echt mal machen. Klang so ein bisschen nach Abschiedstournee manchmal, ne? Aber nichtsdestotrotz, wir haben tolle Abende gehabt und also sehr, sehr schöne Abende, wo mir so richtig warm ums Herz wurde, weil das sind ja so die Abende, die einem was bringen. So diese mit guten alten Freunden, wo man dann sagt, ne, wo man immer auseinander geht und sagt, ey, das müssen wir mal viel öfter machen. Macht man dann natürlich wieder nicht, weil einen der schnöde, langweilige Alltag wieder einholt. Aber im Großen und Ganzen habe ich da eigentlich sehr positive Erfahrungen gemacht und meine Frau, also tough ohne Ende, weil ihr Vater dann auch noch eine schwere Erkrankung bekommen hat. Also das letzte Jahr war für sie wirklich hart. Und die hat mich echt massiv aufgefangen, weil ich natürlich auch mal meine schwachen Momente hatte, ganz klar. Ne?
Ich würde wieder einmal reinfragen wollen, Erdal. Also einfach auch, weil ich glaube, es hat mittlerweile, glaube ich, auch jeder gehört, wie offen und klar du mit der Thematik umgehst und auch deine direkte Art. Ist es aber trotzdem so, einfach so, wie du jetzt auch drüber sprichst? Also ich kenne dich, wie gesagt, auch schon ein paar Tage hier, und du gehst offensiv die Themen an und was ich an dir ja einfach, wenn wir uns dann irgendwie auch mal über andere Themen im Treppenhaus unterhalten, was wir ja häufig auch genug gemacht haben, da ist immer so eine Direktheit drin. Und diese Direktheit, die höre ich jetzt auch gerade raus, dass sie dir extrem geholfen hat. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch vorstellen, dass das bei so einem Thema auch erstmal bei Menschen was auslöst, dass sie sagen so, oh puh, das ist jetzt gerade so eine Information, die hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht haben wollen. Ist dir sowas auch passiert oder ist das eigentlich ist dein Umfeld so gestrickt, dass sie da einfach sagen, so, wie cool ist das denn?
Gut, also mein Umfeld kennt mich natürlich, ne? Also meine Freunde wissen, dass ich direkt bin, die wissen, meinen Humor einzuschätzen und können natürlich damit um, wenn ich denen irgendwas sage, weil es auch wirklich sehr, sehr gute Freunde sind. Das sind eben keine Bekannten oder ähnliches, sondern das sind wirklich Freunde, die in Notsituationen für mich auch da sind. Das habe ich jetzt ja noch mal verstärkt gemerkt, ne? Also was für tolle Freunde wir haben, ne? Da feiern wir uns immer richtig für ab, meine Frau und ich, was wir für ein tolles Umfeld haben. So, und ich habe im Grunde keine negativen Erfahrungen gemacht, zumindest habe ich sie nicht bewusst wahrgenommen. So, ich gehe da eben offensiv mit um, weil es eben auch kein Makel ist. So, irgendwann bekommt irgendjemand irgendetwas oder also dementsprechend ist es kein Makel. Und ich finde, je offener man damit umgeht, umso selbstverständlicher ist es auch und macht es den Menschen auch einfach, auf mich zu reagieren. Na, also je mehr ich da irgendwie ein Geheimnis draus mache, umso unsicherer werden die Leute, wie sie damit umgehen sollen. Die sind ja auch interessiert, die möchten ja auch wissen, wie es einem geht. Das heißt, die Floskel, na, wie geht's, ändert sich ja, sobald dann irgendwie sowas ist. Und wenn ich dann erzähle, Mensch, wieder besser, na, wie jetzt bei dir, wo du dann ja auch nachgefragt hast, na, dann ändert sich ja was. Das heißt, es geht von der Floskel wirklich in richtiges Interesse über. So, natürlich antworte ich, wenn jemand interessiert ist. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich möchte, dass Menschen mit diesem Thema ein bisschen mehr Berührung haben, um vielleicht auch ihre eigenen Verhaltensweisen zu ändern. Ne? Männer gehen regelmäßig wenig zur Vorsorge. So die Zahlen schwanken da irgendwie zwischen 20 und 40%. Das heißt aber, 60 bis 80% gehen offensichtlich nicht hin. Und dieser Krebs, den ich da habe, das ist ja der häufigste Krebs bei Männern, analog zu Brustkrebs. Also 30% aller Krebserkrankungen der Männer sind Prostatakrebserkrankungen. So, und wenn er früh entdeckt wird, ist er heilbar. Wenn er sehr spät entdeckt wird, dann eben nicht mehr. Und das ist einfach die Frage. Wegen dieser Geschichte da mit dieser Hafenrundfahrt, vor der viele Männer Angst haben, ich kann das ja mal, das dauert 10 Sekunden. So, das ist also, tut auch nicht weh, ist ein bisschen unangenehm, ungewohnt, aber im Großen und Ganzen, wenn das mein Leben rettet, hey, so what? Ne? Also dann mache ich das. Andere lassen sich tätowieren, den ganzen Arm runter und finden das irgendwie sexy, und das bringt für Vorsorgeaspekte gar nichts, habe ich gelesen. Also zumindest sollte das mal so ein Ansatz sein, mal über die eigene Gesundheit nachzudenken. So dieses Unzerstörbare hatte ich auch die ganze Zeit, mir kann keiner was. Aber trotzdem bin ich zur Vorsorge gegangen, weil eben mein Vater relativ früh an einer schweren Erkrankung gestorben ist. Der hat einen Gehirntumor gehabt mit 48. Es hat 4 Monate gedauert, dann also von der Diagnose bis zum Tod. Und deswegen bin ich sehr sensibel für solche Themen, weil mein Vater war im Großen und Ganzen vorher fit, 48, und auf einmal kippt er innerhalb von 4 Monaten um. So, und es kann eben sehr, sehr schnell kommen. Und wenn ich irgendetwas dafür tun kann, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ich schneller wieder Lebensqualität erlange, oder dass ich sozusagen die Lebensqualität gar nicht verliere, weil es sehr früh entdeckt wird, dann mache ich das natürlich.
Und du hast damals auch so einen Satz gesagt, auch wenn ich jetzt so, und jetzt will ich Leben retten. Also,
Ja, genau.
oder wie hast du es formuliert? Hast du es ein bisschen anders
Ich
gesagt,
will
aber
irgendwann mal ein Leben retten, habe ich
genau,
gesagt.
so
Genau.
hast du, genau.
Genau.
Und auf der einen Seite, klar, jetzt ein Anteil daran, also weil wir reden drüber, weil das aktive Leben retten, glaube ich nicht, dass du jetzt irgendwie den nächsten hinträgst, sondern das, was wir jetzt tun, ist natürlich auch reden, aufklären.
Genau. Das geht ums, ja, Impuls setzen, Nudging oder wie man es auch mal nennen möchte, ne? Also das geht darum, dass, wenn ich offen darüber rede, dass der ein oder andere vielleicht einen Impuls kriegt und denkt, Mensch, wollte ich eh mal machen. Und je näher man dran ist, hat man vielleicht eher so den Bezug, dass man denkt, puh, dem ist das passiert. Puh, der ist ja in ähnlichen Lebensverhältnissen wie ich. Und dann hat man eben so ein Maß an Identifikation mit der Person und sieht es dann eher, als wenn man irgendwie sagt, so, das ist ganz weit weg, das trifft nur irgendwelche anderen Menschen, die nicht in ähnlichen Lebenssituationen oder in Verhältnissen sind wie ich. Und wenn ich das dann eben erzähle, na, dann gehen eben Menschen zur Vorsorge. Und ein Leben habe ich ja schon gerettet, weil jemand wirklich zur Vorsorge gegangen ist, ein sehr guter Geschäftsfreund oder mittlerweile Freund, aufgrund meines Impulses. Und der hatte dann eben auch eine Krebserkrankung kurz vor knapp und wurde operiert. Und na, da rief mich mal irgendwann an, weil ich das immer so erzähle in meinen Vorträgen, ne, ich will kein Mitleid, ich will nur Leben retten. So, und dann rief er eben an und sagte, Mensch, Aaron, du hast das erste Leben gerettet. Und ich so, ja, wer denn? Ne? Weil ich dachte, er will von irgendjemandem erzählen, der mir da irgendwie zugehört hat. Und sagt er, ja, seins. Und das hat mich dann schon ein bisschen berührt, so, weil eben der Impuls war, Mensch, Aaron, ist das passiert? Dann gehe ich auch mal, dann mache ich das jetzt mal. Ne?
Wir haben in der letzten Folge auch zu dem Thema Gesundheit, Frank, du erinnerst dich wahrscheinlich auch drüber gesprochen, dass das Thema Gesundheit und Medizin und auch die Forschung immer noch sehr gendergetrennt betrachtet wird. Und umso spannender und bestätigender fand ich es jetzt gerade auch, Erdal, dir zuzuhören, weil ganz ehrlich, um jetzt mal hier der Frau auf die Schulter zu klopfen, was Vorsorge- und Präventionsuntersuchungen angeht, da sind wir deutlich besser als ihr.
Ja, so ist es.
Da sind wir deutlich besser. Und ich frage mich auch, während ich dir zugehört habe, und ich kann da euch jetzt ja beide fragen, die ihr da sitzt, woran liegt es denn, dass für einen Mann euch als Männer dieses Thema Vorsorge, Vorsorgeuntersuchungen, im Gegensatz zu, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, ich gehe ins Fitnessstudio, ich ernähre mich gesund, ich tue was für meine mentale Gesundheit und, so ein bisschen hinten runterfällt.
Also, Ich antworte einfach mal. Also, das sind Sozialisierungsaspekte, denke ich. So, Indianerherz kennt keinen Schmerz und stell dich nicht so an. So, ich glaube, das wird Männern in früher Kindheit dann irgendwie doch eingeprägt, dass irgendwas ganz Schlimmes sein muss, bevor man sich meldet. So, dieses stell dich nicht so an Thema. Und auch die Dynamiken in Männergruppen sind ja auch andere als in Frauengruppen, ist ja ganz klar. Wir gehen ja viel härter und derber miteinander um. Ne? Also, so. Und das Zweite ist natürlich, dass Frauen aufgrund der Verhütungsthematik, Pille und so weiter, viel, viel früher mit diesen ganzen Arztthematiken zu tun haben. Ne? Und auch Männer bei der Frau wird ja auch untersucht, also beim Mann dann eben rektal mit dem Finger, aber auch bei der Frau, da wird ja da sozusagen auch eine Körperöffnung untersucht. Und weil man da viel früher rangeführt wird, das ist für einen viel, viel selbstverständlicher. Ne? Also und das Thema Brustkrebs ist auch wahnsinnig stark präsent, so in den Medien, so ich nehme jetzt mal Angelina Jolie oder sowas, ne? Also das Brustkrebsthema ist viel höher aufgehangen, weil natürlich auch eine andere Form der Identifikation der Frauen stattfindet, ne? Brüste sind nun mal sekundäre Geschlechtsmerkmale und das kann man von der Prostata jetzt gerade nicht so sagen, ne? Also das heißt, wir tragen ja nun keine Klamotten, wo unsere Prostata maximal schön zur Geltung kommt oder sowas, ne? Also ich glaube, das sind alles so Themen, die da eine Rolle spielen. Und wie gesagt, diese Rektaluntersuchung, das spiegeln mir einige, ist für einige wirklich ein Problem, ne? Weil das irgendwie in Richtung, ich weiß nicht, was die da haben, irgendwie Homosexualität oder Homophobie oder sowas geht, aber zumindest wird es irgendwie damit verbunden. So kommt es mir zumindest vor. Na, dann bist du eben kein Mann mehr. Keine Ahnung, was das soll. Aber ich glaube, das sind so die wesentlichen Themen oder Sachen, die ich da irgendwie gelesen habe. Und ja, weiß ich, Frank, ob du da auch irgendwie Ergänzungen hast.
Ja, ich höre dir zu und ich glaube, es ist, du hast ja wieder eine große Bandbreite auch davon aufgebaut. Ich glaube, es ist alles richtig. Also alles trifft irgendwie zu. Und wenn ich jetzt aber so wieder auf mich gucke, also auf Frank gucke, ist das, ich glaube, du hast auch diesen Satz gesagt, ich tue eigentlich eine ganze Menge für meine Gesundheit und ich bin gesund. Punkt. Und das ist aber ein Glaube, der sich irgendwie auch festsetzt. So, und ich glaube, dass ich zum Beispiel tatsächlich mehr über diese Schwelle springen muss, nämlich davon auszugehen oder einfach nicht immer davon auszugehen, ich bin schon gesund, passt schon, sondern einfach auch Menschen mal das überprüfen lassen könnte. Und dahinter weiß ich dann auch nicht genau, was das Muster ist. Ist es dann vielleicht doch die individuelle Feigheit, sich das Thema irgendwie anzunehmen? Was ist denn dann, wenn irgendwas passiert? Also wenn dann da irgendwie einer kommt und sagt so, Frank, also da jetzt irgendwie, und dann ist es, dann fühle ich mich, glaube ich, manchmal wie so ein kleines dreijähriges Kind und ziehe die Decke über den Kopf und sage halt irgendwie, oh, man sieht mich nicht. Was natürlich völliger Quatsch ist, im Ergebnis. Und ja, und dann kommt die Bequemlichkeit und die Faulheit noch oben drauf. So, und dann, glaube ich, sind wir so beim Frank-Mix, sich dieser Herausforderung oder dieser Thematik zu stellen. Also, meine Mama sagt ja irgendwie auch mal diesen wunderbaren Satz: irgendwie gehst du zu einem Arzt und dann hast du hinterher 5 andere Termine. Und weil du immer irgendwelche Sachen abchecken lassen musst. Und vielleicht ist es auch das, ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich habe damals im Treppenhaus schon gesagt, ich mache den Termin, ich habe ihn bis heute nicht. Nun frag mich mal, warum nicht? Also, ich nehme jetzt diese Folge wieder zum Anlass.
Also es gibt ja einige sagen, ich möchte es gar nicht wissen. Ne? Also wenn was ist, ich werde ja irgendwann sterben, ich möchte es gar nicht wissen und ich möchte mir darüber den Tag nicht versauen lassen. Die Frage ist lediglich, wenn es dann doch irgendwann Beschwerden macht, ist es regelmäßig zu spät. Also das ist ja das Gemeine an Krebs. Ich hatte letztens einen Vortrag von jemandem gehört, der Krebsforschung macht. Und der sagte eben, in der Wahrnehmung der Menschen ist es ganz, ganz oft so, dass die denken, dass die Krebsforschung so weit vorangeschritten ist, dass man eben Krebs relativ gut in den Griff kriegt und heilen kann. Und er sagte eben, wir sind vorne raus richtig gut geworden. Also das heißt, wenn es früh erkannt wird, haben wir ganz viele tolle Möglichkeiten und können Leute retten, die wir vor 20, 30 Jahren überhaupt nicht retten konnten. Aber wenn er spät entdeckt wird, verrecken die Leute genauso elendig wie früher. So, und dieser dann verreckt, also er hat es auch so drastisch gesagt, da vorne auf der Bühne, die verrecken genauso elendig wie früher, das fand ich hart, ne? Also, aber es ist in letzter Konsequenz genau das, was wohl passiert. Ne? Also er Er doziert darüber, also von daher wird er davon eine Ahnung haben. Und in den Medien liest man immer, oh, Durchbruch bei Krebs und so weiter. Und ich glaube auch, dass dieses Framing da in Sicherheit wiegt, die nicht da ist, gerade wenn man es verschleppt. Ne? Deswegen ist eben dieses Thema Früherkennung so wahnsinnig wichtig. Ne?
Verrecken resoniert. Also danke dafür nochmal. Das ist gerade, das ist kein schönes Wort für mich. Also das resoniert nochmal ganz deutlich. Und es ist einfach, ja klar, du hast, dieser Mensch hat wahrscheinlich recht an dem Punkt.
Die letzten Monate sind, glaube ich, bei einer Krebserkrankung nicht würdevoll. Das muss man ganz klar sagen. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Da geht es um Form von Medizin, die dann nicht mehr kurativ ist, sondern geht es nur noch um Palliativ, da geht es nur noch um Schmerzstillen, da geht es um Verlust von Fähigkeiten, und zwar elementare Fähigkeiten, dass Leute sich einnässen und auch einkoten und so weiter in ganz vielen Krebsarten. Das ist alles nicht würdevoll. Und ich finde auch kein positiveres Wort dafür, als zu sagen, das hat mit unserem Mensch sein, so wie wir es kennen, ne? Radius, dir geht's gut, Lebensqualität, ja, am Ende wenig zu tun. Das ist zwar noch Lebenszeit, da betreibst du dann noch Stoffwechsel, atmest ein, produzierst ein bisschen CO2 und verdaust ein bisschen, aber das hat ja mit Leben nichts zu tun. Die Frage ist einfach, wie wertvoll wird das Leben zum Ende hin, und hast du die Möglichkeit, durch kleinere Untersuchungen, ein bisschen Zeitaufwand und Unannehmlichkeiten, so nenne ich es jetzt mal, ne, Befindlichkeitsthemen, hast du darüber die Möglichkeit, das Maß an Lebensqualität zu verlängern und zu steigern. So, darum geht es ja. Und das ist die Abwägung, die jeder für sich treffen darf und muss. Ne, weil der Verlust an Lebensqualität, ne, dann ist ja der Konsumgedanke nicht mehr ganz so da, sondern da Menschen, die schwer krank sind, sagen ja eben nicht so Sätze wie, ich würde jetzt alles dafür geben, diese Alufelgen zu kaufen oder diese Rolex oder sowas oder diese Louis Vuitton-Handtasche, ne, wenn wir mal über teuren Konsum reden, sondern die sagen wirklich nur noch so Sätze wie, ich würde jetzt alles dafür geben, wieder gesund zu werden. So, und wenn ich eine Möglichkeit habe, mit relativ geringem Aufwand, ich hole meinen Arzttermin, es ist ein bisschen unangenehm, gewisse Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen, dass es mir nicht passiert, dann wäre es unter rein logischen Erwägungen, und ich bin naturwissenschaftlich sozialisiert, vollkommen unsinnig, es nicht zu tun. Oh, ein Appell, Mensch.
Danke.
Ausru ja,
Man fühlt sich schlecht gerade.
nein, 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 überhaupt gar nicht. Also ich würde dem ein dickes Ausrufezeichen dahinter setzen. Ja, völlig. Was mich noch interessiert, jetzt, du hast schon ganz viel erzählt und auch vorhin gesagt, dass das Thema Gesundheit dich nicht erst seit dem Vorfall und seit der Diagnose letztes Jahr begleitet und du dich dafür stark machst. Würdest du sagen, deine ganz persönliche Definition Gesundheit ist Punkt, 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 hat sich seit letztem Jahr verändert? Und wenn ja, wie?
Oh, da muss ich mal 10 Sekunden drüber nachdenken. Also, natürlich weiß ich Gesundheit ein bisschen anders zu schätzen, obwohl es mir vorher schon sehr, sehr wichtig war. Nur durch diesen Einschlag weiß ich natürlich, ich robbe mich ja wieder zurück. Also nur, weil ich es vorhin angedeutet habe, ich mache mir weder in die Hosen. Ich war von der ersten Sekunde an sozusagen kontinent, nachdem mir der Katheter gezogen worden ist. Und auch das andere Thema, das mit dem Acker, falls sich jemand noch daran erinnert. Auch das ist, ne, das ist auch an mir vorbeigegangen. Also von daher habe ich ein gewisses Maß an Lebensqualität wieder zurück. Es gibt aber gewisse Einschränkungen, die nicht so ganz ohne sind, aufgrund dessen, dass dieses Organ entfernt worden ist. Und natürlich weiß ich die Gesundheit jetzt mehr zu schätzen, obwohl ich sie vorher schon zu schätzen wusste, weil ich ja vorher auch nicht Raubbau an meinem Körper gemacht habe, indem ich geraucht habe oder irgendwie andere Themen gemacht habe, mich ne, immer 3 Bier jeden Abend oder sowas, was andere Menschen eben machen, sich so Zellgifte zuführen, das habe ich ja nicht gemacht. Also von daher war das schon vorher hoch aufgehängt, jetzt hat es vielleicht noch so einen kleinen Sprung nach oben gemacht, aber es war mir vorher schon wichtig, weil ich genau wusste, dass ohne Gesundheit eben Lebenszeit überhaupt nichts wert ist. Das ist einfach so. Ne? Das ist Leid, und das ist aber nicht das, was man an Leben haben möchte und empfinden möchte. Und das Schöne ist einfach, und das hat mich sehr beruhigt, um da nochmal den Kreis zu schließen. Mich fragen ja dann immer einige, und was änderst du jetzt? Und andere sagen ja, jetzt aber richtig leben, ne? Und dann habe ich mir ja diese Frage wirklich gestellt, so nachdem dann sozusagen alles durch war und ich wusste, okay, die harten Einschränkungen erstmal, was eben Kontinenz und so angeht, habe ich nicht. Und da habe ich mir gedacht, was ändere ich jetzt an meinem Leben? Und da ist was ganz, ganz Tolles bei rausgekommen. Gar nichts. Ich habe vorher ein tolles Leben geführt und führe es einfach jetzt im Rahmen dessen, was mir möglich ist, weiter. Aber es ist nichts, wo ich gesagt habe, oh, mir fehlt jetzt was, ich habe jetzt noch irgendeine Bucketlist, die muss ich jetzt unbedingt noch abarbeiten, ich muss unbedingt den Grand Canyon noch sehen. Also er ist mir vollkommen egal, der Grand Canyon. Und das habe ich alles gar nicht. Und dementsprechend bin ich vollkommen zufrieden. So. Ich habe aber eben auch keine Kinder und das ist noch so eine Thematik, die wir auch noch sozusagen jetzt gerade bespielen wollen. Ich bin ja zeugungsunfähig, also ich habe aber ein paar Jungs einfrieren lassen, die warten da ganz geduldig. Und ich weiß nicht, wie es wäre, mit einem Kind so eine Erkrankung zu haben, weil dann, ne, wenn ich jetzt irgendwie von der Abgangsordnung durch Tod Gebrauch machen würde, habe ich trotzdem ein tolles Leben gehabt. Und mir fehlt dann nichts außer die gemeinsame Zeit mit meiner Frau, aber wir haben ganz viele tolle Jahre gehabt. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn ich jetzt ein kleines Kind hätte und dann passiert etwas, dann hätte ich, glaube ich, maximal viele Verluste an Situationen, weil dann würde ich ja ganz gerne das Abi noch erleben, wenn es so schlau ist, dass das Abi macht natürlich. Und dann irgendwie der erste Freund und meistens vorm Abi, dann noch irgendwie die Hochzeit und sie zum Altar bringen und so. Und das sind dann auf einmal so Themen, wo dann der Abschiedsschmerz auf einmal viel, viel größer werden würde, wo ich jetzt aber vollkommen entspannt bin, weil das eben nicht da ist, ne? Und die Fragen stelle ich mir natürlich auch. So, was würde das jetzt nochmal machen? Also wie doll würdest du dann dich noch ans Leben klammern, einfach um mehr Momente mit dem Kind zu haben, ne?
Da sind sie wieder, die Verantwortungsbäume.
Ja,
Also ich höre
ja.
den für dich und deine Frau und genau, und den, der da möglicherweise noch kommt oder also für Kind, das ist ja möglicherweise dann noch mal ein anderer Blick drauf. Also das, ehrlicherweise kann ich das bestätigen.
Ja, da, weil da auch noch mehr passiert, ne? Da ist noch mehr Entwicklung. So bei meiner Frau, das ist jetzt gesetzt, ne? Also natürlich entwickelt die sich weiter, ist ja auch keine Frage, aber zumindest die wichtigen, prägenden Jahre sind ja erstmal vorbei. Das ist ja jetzt ein fertiger Mensch. Und so ein junger Mensch ist eben noch nicht fertig. Da kann man noch ganz, ganz viel Entwicklung sehen. Und das ist natürlich spannend. Da möchte man ja live dabei sein, möglichst, ne? Und dann wäre natürlich, wenn man dann irgendwie sagen würde, puh, also na, so lange lebst du nicht mehr. Das wäre eine Katastrophe. Das Gleiche gilt für irgendwelche Serien, wo man jetzt noch jahrelang drauf warten muss, irgendwie. Ne, House of Dragons, ich bin so ein Game of Thrones-Fan. So, die erste Staffel fand ich schon mal richtig gut. Und wenn ich jetzt wüsste, ich kann die nicht zu Ende gucken, das wäre eine Vollkatastrophe. Ne? Also, da muss man ganz klar sagen, so lange muss ich noch durchhalten.
Wunderbare Worte. Ich nehme sie jetzt einfach mal zum Ausstieg. Erna, ich glaube, wir könnten noch lange weiter plaudern. Es ist so ein bisschen, wir haben es am Anfang, ich habe es ehrlicherweise schon so ein bisschen befürchtet, dass das passieren wird, weil auf der einen Seite ja hochbrisantes, aber eben einfach auch noch mal total wichtiges Thema hinten dran. Also das ganze Thema sozusagen der Früherkennung, das ist ein wunderbarer Satz gesagt. Wir sind wirklich gut geworden in der Erkennung von solchen Dingen und hinten raus, ich wiederhole es noch mal, wenn es ja denn nicht früh genug hingehen und nicht früh genug erkennen, verrecken tun wir immer noch so wie früher an der Situation. Und aber den Ausstieg, den du gerade eben gewählt hast, sozusagen auch noch mal zu sagen, und dann gibt es auch noch die nächste Folge, die mich irgendwie interessiert, finde ich, hat noch mal so eine Leichtigkeit auch in das Thema gebracht, die ich gerade sehr genieße. Lass uns, ist okay, wenn wir jetzt einmal die Kurve kriegen, auschecken und uns auf eine spätere Folge vielleicht noch mal vertagen, wenn es dann irgendwie noch andere Themen gibt, über die wir reden können. Anna, ich frage dich jetzt einfach mal, was nimmst denn du mit?
Zum einen, das waren jetzt auch mindestens 10 Sekunden Denkpause. Zum einen nehme ich wahnsinnig viel Bewunderung mit für dich, Erdal, und die Art und Weise, wie du mit dem Thema umgehst, den Humor, den du in dir trägst und den du über deine Worte vermittelst. Also da wirklich Hut ab. Von meiner Seite vielen, vielen Dank, dass du das mit uns auch geteilt hast. Da können sich viele eine Scheibe von abschneiden, das ist mal gewiss. Und was ich darüber hinaus für mich mitnehme, Und ich wollte jetzt dieses Fass nicht noch aufmachen mit Blick auf die Zeit. Deshalb nehme ich es jetzt als meine Erkenntnisperle von heute mit. Prävention hat sehr viel mit Kommunikation zu tun. Und das haben wir heute geschafft.
Danke,
So,
Anna.
na gerne. Ich gebe zurück ins Hamburger Außenstudio.
Das Außenstudio in Hamburg. Ja, du wirst mir jetzt die Frage stellen, was nehme ich mit? Ich nehme also auf der einen Seite nehme ich irgendwie mit das große Danke Erdal, also für die Klarheit, auch für die Haltung, die ich jederzeit irgendwie gerade eben so auch so wahrgenommen habe. Also dieser wahnsinnig konstruktive, positive Blick. Und das nehme ich mit. Ehrlicherweise, solche Nachbarn wünsche ich mir und ich habe sie. Also es ist eben auch größtes Glück dahinter. Und ich nehme aber einfach auch dieses Thema wieder mit, was ich das letzte Mal schon gesagt habe, diesmal mit, glaube ich, noch einer Spur mehr Ernsthaftigkeit dahinter. Mich also auch um meine Vorsorge zu kümmern und ja, weiter drüber zu reden. Das macht aus meiner Sicht wahnsinnig viel Sinn. Also, danke. Erdal, was tust du heute noch für dich?
Das, was ich vorher auch schon gemacht habe. Ich mache viel Sport, lass es mir gut gehen, genieße mein Leben, mach möglichst viele Dinge, die mir Spaß machen. Das kriegt man hin, wenn man Angestellte hat, die einen Kram machen, die einem keinen Spaß machen. Versuche einfach eine schöne Zeit zu haben, viel gemeinsame Zeit mit Freunden, also einfach Erinnerungen schaffen. Und da geht es gar nicht um großartige Reisen oder ähnliches, sondern im Kleinen, im Alltag einfach. Und eine positive Grundeinstellung, die ich früher auch schon hatte. Also das, sozusagen jedes kleine Problem immer abzugleichen mit, werde ich dadurch krank? Muss dafür einer sterben, den ich lieb habe? Muss ich dafür sterben? Komme ich dafür im Knast? Ist dadurch der Kühlschrank leer? Und wenn man diesen Abgleich regelmäßig macht, dann entspannt man sich bei ganz, ganz vielen Dingen und dabei bleibe ich einfach.
Voll gute Idee, danke. Ja, da werden, und ihr werdet es merken, da folgen noch viele gute Begegnungen hier in diesem Haus. In dem Sinne, machen wir Schluss, ne?
Machen wir für heute Schluss, ja. Ich sitze hier eh schon im Stockdus drin, von daher es ist ein guter Zeitpunkt.
Ja, dann bleibt nicht viel zu sagen. Also, danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Und dann. Wir hören uns, wir sehen uns.
Wir freuen uns.
Bis bald. Ciao.
Mach's
Tschüss.
gut. Ciao, ciao.
Wenn heute schon Morgen wäre.